Nimmst du schon wieder auf?
Nee, noch nicht leider. Also müssen wir es nochmal wiederholen. Also du tanzt auf deinem Stuhl und wie meinst du Stuhl? Eieiei.
Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Moin, Digga. Ich hoffe mal, ich bin jetzt nicht zu laut und du bist nicht zu leise oder andersrum.
Ich ja, hoffe ich auch.
Sonst muss ich da stundenlang nachkorrigieren. Ja, fast 50 Folgen, ne? Hast du gesagt?
Wir sind jetzt nehmen wir Folge 48 auf. Wenn wir die von ganz am Anfang ausklammern, die wir nicht nochmal gereuploadet haben, weil wir die Dateien nicht mehr hatten.
Boah, scheiße, ey. Das ist meine
Schuld. Das war auch so ganz merkwürdig mit Soundcloud, so das, keine Ahnung.
Ja.
Aber ne, klammern wir die aus, sind wir jetzt gerade bei 48.
Wahnsinn, echt.
Bald 50, ja.
Gestern war ich mit einem Kumpel essen und seine Mutter hat eine unserer Folgen gehört. Die Mutter ist so um die 70. Und das war die Folge, wo ich über meine Schweigeerfahrung berichte, also die Retreat-Erfahrung. Und die hat mir dann eine wunderschöne E-Mail geschrieben. Und dann habe ich ihn gestern gefragt, ob seine Mutter denn immer noch unseren Podcast hörte. Und dann sagte er, ja, habt ihr denn seitdem wieder aufgenommen? Ich habe gedacht, Alter.
Ja, ich glaube, manche Leute checken das nicht, dass man bei Spotify beispielsweise uns folgen kann und dann auch einstellen kann, dass man Push-Benachrichtigungen bekommt, wenn eine neue Folge online ist.
Ja.
Ja, das ist halt eines unserer großen ungeliebten Kinder, die wir nicht pflegen, ist der Social-Media-Auftritt und die ganzen Informationen, wann kommt was, weil wir halt nicht regelmäßig irgendwie im Wochenturnus oder so an einem bestimmten Tag veröffentlichen, sondern das Ganze halt immer so qualitativ hochwertig halten wollen und dann halt unser Gesprächsbedarf halt nicht wöchentlich derselbe ist.
Ja.
Hat das natürlich den Nachteil, dass die Leute das dann vielleicht mal schnell aus dem Auge verlieren. Also gerne den Leuten Bescheid geben, einmal auf Folgen zu drücken und die Push-Benachrichtigung zu aktivieren, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und verpasst keine Folge mehr.
Ja, sehr guter Slogan. Ja, weil das ist halt echt, es ist unser Manko, dass wir diese ganze Social-Media-Kiste nicht so richtig fahren. Ja, also wir müssten mehr Influencing betreiben. Ey, das ist aber auch schon so alt, dieses Lied. Und ich kann mich das schon nicht mehr sagen oder denken hören, weil irgendwie machen wir halt so, wie wir es machen. Ja, und es erreicht halt schon den einen oder die andere, aber gerne mehr. Ey, ich hätte schon Lust auf eine größere Hörerschaft, damit ich doch auch weiß, wofür ich das mache. Ja. Weil nur für uns das zu machen, das könnten wir natürlich auch ohne Cam und ohne Mikrofon. Cam lasse ich jetzt mal außen vor, die ist ja meistens an bei uns, weil wir einander gerne auch nackt sehen. Aber die, vielleicht wäre das nochmal so ein Ding, ne, dass wir
nackt twitchen, aber ey, da wird man, glaube ich, gebannt.
Aber ohne Witz, lass uns doch mal eine Folge mit Kamera aufnehmen und dann laden wir das irgendwie auf YouTube oder Vimeo hoch und vielleicht zieht das ja gerade die Girls an.
Ja, vielleicht braucht man unser Antlitz dazu.
Also nochmal eine andere Sache, weil das gerade passiert ist. Zwischendurch hört man leider auch die System-Sounds, weil mein Tool nimmt alles auf, was hier irgendwie reinkommt. Und jetzt kommt hier zum Beispiel Java-Update verfügbar. Und dann kommt so ein Dididin, ne? Und das ist echt schade, dass ich das halt teilweise auch nicht gut rausgeschnitten bekomme, weil in dem Moment Marco in das Mikrofon hineinlacht oder irgendwas Wichtiges sagt oder so. Genau, das sind also kleine Podcaster-Issues.
Ja, wirklich klein.
Aber
ja, ich hatte ja die Nachricht weitergeleitet. Wir werden mittlerweile auch von uns ganz fremden Personen angeschrieben, was uns sehr freut.
Jo.
Und ja, vielleicht sollte man das zumindest so ein bisschen mal, zumindest wenn wir eine Folge hochladen, das irgendwie mit einem netten Bild auf Instagram versehen und da nochmal veröffentlichen und vielleicht so ein, zwei Worte zur Folge, damit man da vielleicht nochmal ein bisschen so ein Appetizer bekommt und sich sagt, ja komm, heute Abend habe ich Zeit, heute Abend höre ich Melvin und Marco über Obst sprechen. Frage.
Oh.
Ganz im Ernst, ich habe mir gerade eine Nektarine aufgeschnitten und den Stein entfernt. Mm. Und da habe ich mich gefragt, so Melvin, was ist denn deine Lieblingsfrucht?
Mm. Oh, spannende Frage, weil das gerade ganz aktuell bei mir ist. Ich habe nämlich im Sommer, wenn es heiß wird, richtig Bock auf Früchte. Das kühlt mich runter, das erfrischt mich, das ist lecker und das ist sogar noch gesund. Und ja, meine Lieblingsfrucht, also es ist immer schwierig, in so einem breit gefächerten Bereich einen Favoriten herauszustellen. Aber, und das liegt natürlich auch in der Qualität, das weißt du. Ne? Also es gibt natürlich leckere Früchte, die sehr aromatisch, sehr vollmundig schmecken. Und es gibt Früchte, die einfach nur neutral sind. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass das wirklich auch eine sehr hohe Qualität hat.
Genau.
Dann ist es tatsächlich die Birne. Ich kann jetzt auch keine Sorten nennen oder so, aber so eine schöne, saftige, leicht angeweichte, reife Birne ist das, was ich unter der Geburt eines neuen Sterns verstehe. Birne ist für mich einfach nur, also seitdem ich auf der Welt bin, seitdem ich das erste Mal bewusst eine Birne gegessen habe, ein so magisches Moment. Ja, ich liebe Birnen.
Eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist eine gute Birne ist auf jeden Fall der bessere Apfel.
Auf jeden Fall.
Ich finde, das ist halt, wie du sagst, ne, die Saftigkeit der Birne ist halt so viel höher als die eines Apfels. Und das kann ich schon gut nachvollziehen. Bei mir ist es immer so ein Hin- und Her-Wegen. Es war mal ganz klar die Wassermelone, aber seitdem habe ich gefühlt nie wieder eine gute Wassermelone gegessen. Das war ganz lange Zeit mein Favorite. Es ist tatsächlich, so wenn ich jetzt vom reinen Konsum schließen müsste, wäre es die Banane. Ich esse am meisten Bananen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, das ist jetzt so die Go-To-Frucht, dann wären es wahrscheinlich Heidelbeeren bei mir. Aber auch gute, nicht diese, also lieber, wir haben jetzt die Woche auch, ich hatte dir Bilder geschickt, unseren Garten so ein bisschen aufgehübscht und da haben wir tatsächlich auch Heidelbeersträucher gepflanzt, da bin ich schon super gespannt drauf, also die tragen schon Früchte, die müssen jetzt noch reifen, bin ich super gespannt drauf, wie sie schmecken. Viele Heidelbeeren sind leider irgendwie so hochgezüchtet, dass quasi nur Wasser quasi drin ist. Aber ich sage jetzt mal so wild wachsende wie in Schweden oder so, damals mein Urlaub, wo ich mich gefühlt nur von Heidelbeeren ernährt habe, das war schon ziemlich geil. Also Heidelbeeren sind so mein Favorite. Esse ich auch am liebsten tatsächlich, wenn es irgendwie darum geht, so ein Smoothie oder sowas zu machen. Gefrorene Heidelbeeren sind da auch recht beliebt, die kommen da auch gerne rein.
Boah, ja, also ich habe auch ständig Heidelbeeren im Kühlschrank. Also ich habe herausgefunden, die halten sich da einfach länger. Und wollte ich gerade sagen, also ich backe gerne Muffins mit Heidelbeeren. Ich liebe das auch in Smoothies und generell auch morgens im... Also ich, wie du weißt und wie vielleicht auch viele wissen, esse ich gerne warme Frühstücksmahlzeiten, mache mir dann so einen Brei zum Frühstück und da packe ich sehr gerne Heidelbeeren rein. Also absolut d'accord. Und ganz, was mir gerade noch kam, so by the way, weil das wirklich völlig beeindruckend ist, was ihr da aus dieser Ackerfläche gemacht habt. Ich hätte echt Lust, unser Instagram oder sonst irgendein Medium noch ein bisschen stärker einzubinden in das, was wir hier podcasten, dass wir den Leuten auch mal mehr Bilder geben. Ich glaube, das tut gut. Das tut uns gut, aber auch der Hörerschaft. Auch vielleicht mal von uns beiden. Die wenigsten, die uns also nicht kennen, haben wahrscheinlich ein Bild vor Augen, beziehungsweise haben schon mal ein Bild von uns gesehen. Auf unserer Homepage ist ja kein Bild. Und wir sehen ja gar nicht so schlecht aus. Ne? Das wäre auch mal ganz, ganz angenehm, dem einen oder der anderen auch ein Bild von uns anzubieten. Ja,
absolut. Instagram könnte man ja auch dazu nutzen, genau solche etwas privateren Einblicke zu geben. Ja. Weil wir das ja, wir haben halt auch gelernt im Podcast, die privaten Ansichten, privaten Gefühle hier immer mehr mit reinzubringen, um dann so eine schöne Mischung aus Sachthemen und persönlichen Bezügen dazu zu schaffen, und das wäre vielleicht auch nochmal ein Ankerpunkt, das dann mit einem aussagekräftigen Foto zu untermalen. Das meine ich halt so, ne? Diese Folgenankündigung mit vielleicht etwas aus dem privaten Umfeld, was dazu natürlich thematisch auch passt, und zu unterfüttern. Gibt uns natürlich mehr Profil und ein bisschen mehr Nähe. Und das können wir gerne machen, sollten wir machen, und sowieso vielleicht auch mal mit einem Fotograf, mit einer Fotografin mal ein paar schöne Fotos für die Online-Präsenz und auch vielleicht fürs Titelbild, das ihr immer angezeigt bekommt. War ja vorher dieses Grüne mit dem großen griechischen Buchstaben Lambda. Jetzt ist es ja das Foto, was ich von meinem Mikrofon gemacht habe, sehr in Schwarz gehalten in der Dunkelkammer. Aber dass wir auch da vielleicht nochmal den persönlichen Bezug herstellen können. Vielleicht ist das für den einen oder die andere interessant. Und ja, von diesem ganzen sehr persönlichen Bezug und von den Früchten würde ich jetzt ins Thema überleiten, oder möchtest du jetzt noch irgendwie zu dem ersten Themenblock was sagen?
Ich wollte nur sagen, dass ich Nektarinen auch ziemlich geil finde, wenn die so saftig sind. Wahnsinn. Also so eine richtig gute, saftige, schöne, hautige Nektarine. Also ich glaube, es gibt auch diesen Spruch, du hast eine Haut wie so eine junge Nektarine oder so. Also bei dir kommt der mir ständig. auch das ist eine wirklich geile Frucht. Also ich werde später Hardcore-Früchte kaufen gehen, irgendwo im Discounter, nee, wahrscheinlich im Bioladen. Mal gucken. Markt ist ja erst wieder morgen.
Ja. Ja, ich finde an der Nektarine, um jetzt nochmal beim Thema hängen zu bleiben, auch das Erscheinungsbild ist super spannend, finde ich. So dieses rötliche, orangene, gelbe Farbspiel, was sich ja auf der Nektarinenhaut abspielt, ist natürlich schon auch ein Hingucker.
Auf jeden Fall.
Ja, wenn man mal so eine schöne Frucht isst, dann fragt man sich, warum der Mensch irgendwann mal industriell Zucker hergestellt hat und das überall reinpumpt. Ja, ist ja wirklich so. Also das ist eine ganz andere Süße, und das merkt man erst, wenn man sich länger versucht, von industriell hergestellten Zucker fernzuhalten. Das ist ja gerade in verarbeiteten Lebensmitteln so gut wie unmöglich.
Ja.
Aber wenn man jetzt sagt, so man süßt seinen Kaffee nicht mehr, seinen Tee nicht mehr mit Zucker, und nach einer Zeit beginnt, dann irgendwie werden die Geschmacksknospen einmal resettet. Und man kann so eine Frucht auch wieder als sehr süßes Nahrungsmittel wahrnehmen. Ne?
Ja, unbedingt.
So, oder wie man auch anders sagen würde, man könnte sich der Süße bewusst werden. Und wenn wir uns etwas bewusst machen, das ist ja ein Prozess, und wir haben ein, ich würde jetzt Bewusstsein erstmal so ganz grob definieren als vielleicht Bildschirm, der in uns ist, so wie ein Fernsehbildschirm oder ein Laptop-Monitor, ein Desktop-Monitor, auf den dann der Bewusstseinsinhalt aufflackert. Und woher der Bewusstseinsinhalt kommt, das kann natürlich ganz unterschiedlich sein. Und Wann ist dir das letzte Mal richtig bewusst geworden, dass du ein Bewusstsein hast? Weil auch das kann uns ja bewusst werden.
Diese wann zum letzten Mal Fragen sind immer sehr, sehr stürmisch. Ja, sie sind echt, weil ich auch nie, also oftmals muss ich gestehen, jetzt mal so ex post gesprochen, ist mir dann, nachdem ich da das letzte Mal gedacht habe, wäre das so gewesen, kam mir dann plötzlich, ah nee, das war ja dann doch vor kurzem nochmal so und genau. Das letzte Mal, boah, also.
Oder überhaupt.
Ja, natürlich. Durch meine Vipassana-Praxis natürlich auch. Also gehen wir mal wirklich explizit auf die Frage ein. Das habe ich auch in der damaligen Folge, ich meine zumindest, geschildert, Urlaub im Retreat. Und zwar am 7. oder 8. Tag meines Aufenthaltes in dem Retreat, in dem Silent Retreat, habe ich angefangen, nicht mehr nur meinen Körper und die Körperempfindungen oder auch die Sinneseindrücke zu beobachten, sondern auch das, was das verarbeitet, also sozusagen die Reaktion in mir auf Sinneseindrücke. Es gibt diese schöne Übung, die ich auch schon mal angeleitet habe, bei dir glaube ich zumindest, Marco, wo wir uns in die Stille begeben, also hinsetzen, die Augen schließen und dann spüren wir erstmal unseren Körper und stellen fest, wir können unseren Körper spüren und affirmieren dann, ich bin mehr als mein Körper, weil ich meinen Körper spüren kann und erleben kann. Das Ganze kann man dann auch mit seinen Gefühlen machen. Das Ganze kann man auch mit seinen Gedanken machen. So, und wenn ich jetzt also einmal da durchgaloppiert bin, wäre sozusagen das Finale, den Beobachter zu beobachten, was letztlich das Bewusstsein darstellt. Also auch das Bewusstsein lässt sich beobachten, weil wir auch mehr als unser Bewusstsein sind, als dieses zu beobachtende Bewusstsein zumindest. Das ist meine Erfahrung. Jedenfalls habe ich damals am 8. Tag mich selber nahezu permanent beschaut und konnte richtig erleben, wie in mir die Gedanken und Bewertungen geboren wurden. Also ich habe diesen Prozess miterlebt und habe diesen Schirm in mir erlebt, der das quasi projiziert, ja, der diese Dinge aufmacht. Also wie gesagt, Bewertungen, Reaktionen, Aversionen, wie auch Gedanken. Und das war so unglaublich intensiv und spannend. Das habe ich sogar mit in meine Traumwelt genommen. Und da ist mir also klar geworden, ja, ich habe ein Bewusstsein. Ich habe in mir, oder was heißt in mir? Ein Teil meines Seins besteht daraus, dass ich die Eindrücke aufnehme, die sinnlich aufzunehmen sind, und verarbeite. Das ist aber nur ein Teil, ja. Und der Teil ist aber super dominant und super zentral und über den identifiziere ich mich ja auch und interagiere auch und so weiter. Also der macht mich zur Person letztlich. Mhm. Und der macht mich auch leiden. Also auch das ist ein zentraler Aspekt. Und trotzdem ist dieser Teil nur ein Pünktchen auf einem riesigen Horizont. Mhm. Also da gibt es eben auch sehr viel Unbewusstes, das aber trotzdem von uns aufgenommen wird und auch erlebbar sein könnte, wenn wir uns öffneten.
Ja, ja, zu dem ganzen Thema des Unbewussten, da hatte ich gestern ein interessantes Gespräch. Meine Freundin und ich hatten Besuch und wir haben dann mit dem Besuch ein bisschen gequatscht, waren dann auch aus, waren essen und beim Essen hatten wir so ein bisschen über auch Traumata gesprochen und all die Dinge, von denen man, wenn man darüber spricht und darüber nachdenkt, gar nicht denken würde, dass sie eine so große Auswirkung haben und dass man das halt nie bewusst wahrnimmt, aber eine so große Auswirkung hat. Sie hat beispielsweise ein Exempel aufgeführt, Sie liest auch ein Buch dazu. Ich kann gerne nochmal fragen, wie das heißt. Dann würden wir das in die Shownotes packen, falls euch das Thema interessiert. Mhm. Dass sie beispielsweise Erfahrungen mit Enge gemacht hat. Daraus resultieren Panikattacken und all solche wirklich einschneidenden, leidenschaffenden Auswirkungen gespürt hat. Mhm. Und in dem Buch wird halt beispielsweise gesagt, dass das zumindest theoretisch davon herrühren kann, dass man im Geburtsprozess, im Geburtskanal quasi vielleicht für einen Moment stecken geblieben ist und genau diese Enge transportiert sich quasi unterbewusst in das ganze Leben hinein.
Und das spannend,
ja. Ja, es zeigt uns ja, dass das so viel darunter ist und dass du halt komplett recht hast. Das ist ein Punkt. Ich wollte das auch mit dem Monitor so ein bisschen die Analogie aufmachen, weil der Monitor an sich hat ja keinen Inhalt. Der Monitor ist die Projektionsfläche. Wenn wir jetzt mit dem Computer das wieder analog setzen wollen, dann ist der Computer das ganze Unbewusste, die ganzen Daten, alles, die ganzen Erinnerungen quasi, die in dem Computer stecken, werden manchmal willentlich, manchmal durch äußere Reize, manchmal auch ganz unwillkürlich auf die Projektionsfläche geworfen. Ich hatte beispielsweise letztens den Fall, dass ich mittwochs habe ich immer mit einem Freund spielen wir ein Spiel und wir, ne, eine Woche bin ich dran, dann komme ich zu ihm, andere Woche kommt er zu mir. Ich war in dieser Woche bei ihm und bin dann zurückgefahren und hatte meiner Freundin geschrieben, dass ich quasi jetzt auf dem Rückweg sei und dann gleich in 15 Minuten zu Hause bin. Und darauf kam nichts und irgendwie hat mich dann ganz unwillkürlich das Gefühl beschlichen, dass irgendwas nicht in Ordnung sei. Dann ging das Fabulieren los und auf einmal war der Gedanke in meinem Bewusstsein, dass meine Freundin die Treppe runtergefallen ist und irgendwie schwer verletzt oder sonst vielleicht sogar, ne, tödlich verletzt im Treppenhaus liegt quasi. Und dann bin ich nach Hause gefahren, ich fahre an unserem Haus vorbei, weil die Parksituation hier relativ bescheiden ist, muss ich gerade zu so später Zeit 100 Meter weiter parken ungefähr, bin an einem Haus vorbei und alles war dunkel. Ich habe nicht gesehen, dass irgendwo Licht an war und da war es dann um mich geschehen. Da
krass, war ja klar.
Dieser Gedanke dann ganz präsent in meinem Bewusstsein und das hat, also ne, das zeigt ja auch, dass irgendwie so ein Gedanke, der an sich erstmal nicht anhand der Realität irgendwie aus der Realität geboren ist, weil ich jetzt ganz genau Indizien dafür habe, dass das der Fall ist, hat mein Bewusstsein so sehr bestimmt, dass ich wirklich Panik bekommen habe.
Krass.
Und deshalb, das zeigt ja auch wieder so ein bisschen, dass das Bewusstsein wirklich nichts Bewertendes ist, sondern erstmal nur der Rahmen ist, in dem diese Prozesse, diese Erlebnisprozesse erstmal geschehen.
Richtig. Also es ist ja spannend, wie du das reflektieren kannst oder konntest. Also ist ja wirklich sehr interessant, weil wir ja in der Regel sehr reaktiv sind und nicht so in die Vogelperspektive switchen. Also es ist ja auch sehr psychoanalytisch, was du da gerade dargestellt hast. Extrem wichtiges Element der Analyse. Also überhaupt sein Verhalten zu schauen, seine Muster so zu betrachten, also sich herauszunehmen aus dem verhafteten Ich, ja, in eine selbstkritische Instanz auch zu bringen. Das ist ja auch ein Erfahrungsfeld von Bewusstsein und Unbewusstem. Beispielsweise, wenn ich jetzt nochmal da mich jetzt beleuchten dürfte, mir ist aufgefallen, das ist jetzt super persönlich mal wieder, aber naja, gehört ja irgendwie mittlerweile auch dazu. Ich neige dazu, wenn ich Probleme habe, also wirklich existenzielle, langwierige Probleme, mit diesen Problemen besonders häufig hausieren zu gehen. Das heißt, ich bringe sie in die Sprache, was gut ist, und berichte dann meinem Umfeld, vor allen Dingen meinen Freunden oder meinem Therapeuten oder dergleichen davon repetitiv. Und jedes Mal, wenn ich das getan habe, also wenn ich abgeladen habe, ne, wenn ich sozusagen diesen Müll abgeworfen habe, fühle ich Erleichterung. Und gleichzeitig fantasiere ich auch dann ganz gerne mit meinen Freunden Lösungswege. Und auch diese Phantasmen sind sehr befriedigend. Was passiert aber letztlich mit dem Problem? Es bleibt unberührt im Nachgang. Das heißt, diese Kultur des Abladens, des Müllabwerfens, ist eine Prokrastination auf eine Art und Weise. Also ich umschiffe letztlich die Aktion. Ja, das heißt, gesetzt den Fall, ich wäre arbeitslos, könnte ich immer wunderbar darüber klagen und Ideen austauschen und so, was man machen könnte. Und dieser Akt ist dann erleichternd und das Niveau des Leidens wird herabgesenkt, aber ich mache trotzdem nichts daran. Ja, und dann wird es wieder kritischer, dann drückt der Schuh wieder stärker und ich gehe wieder in den Austausch und lade wieder ab. Ja. Und das so dieses Muster auch zu, also ich glaube, das geht übrigens vielen so, by the way, dieses Muster so zu betrachten und diesen inneren Menschen, diese innere Bühne auch zu erleben, ist auch durchaus, finde ich, eine Erfahrung mit Bewusstseinsbeobachtung. Also das ist auch was Bewusstmachendes. Also da taucht etwas in mir auf, das ein Aha-Erlebnis, das vorher nicht da war, weil ich bewusst auf mich geschaut habe und in einer gewissen Neutralstellung auch geblieben bin. Verstehst du? Also ich könnte ja auch sagen, mein Gott, das ist ja völlig normal, dass ich mit meinen Freunden und so weiter darüber spreche und so. Und das könnte einfach immer so weiterlaufen. Aber dadurch bekomme ich nicht bewusst mit, dass es zum Beispiel einfach super dysfunktional ist und dass sich das schon sehr lange bewährt hat und dass das eine Komfortzone darstellt und sehr bequem ist und so weiter und so fort und irgendwann vielleicht auch mal sehr notwendig war. Und ich dadurch mich im Kreis drehe. Das heißt, sich selber zu betrachten, ohne die ganze Zeit auch behüten zu wollen und bewahren zu wollen, durch diesen narzisstischen Impuls, ich bin gut so, wie ich bin und die anderen sind schlecht sozusagen. Ja. Ich bin okay, die anderen sind nicht okay. Weil das hat auch was unheimlich, also im narzisstischen Sinne, was Kränkendes anzuerkennen. Also meine Verhaltensweisen, die sind nicht nur für mich dysfunktional, sondern auch für meine Beziehung, für meine Mitmenschen. Das ist eine Zumutung, immer wieder rumzurennen und zu sagen, ja, guck mal, was alles hier gerade schief läuft bei mir oder schief gelaufen ist und so. Und dann kriege ich den Bauch gepinselt und danach geht es mir besser, den anderen wahrscheinlich nicht. Ja, und dann wiederholt sich das Ganze ständig. Ich hoffe, das war jetzt kein Paradigmenwechsel oder Quantensprung oder wie auch immer in eine andere Richtung, aber ich dachte, es passt irgendwie auch ganz gut.
Ja, ich finde vielleicht zu dem Blickwinkel, den du aufgemacht hast, recht interessant, dass oder anders gesagt, hilft es dir eher, Dinge bewusst zu machen oder hilft es dir, diese, ja, nicht, also es gibt ja Erlebnisse, da ist es wichtig, beispielsweise, ne, ein Beispiel von mir, ich hatte mal eine recht schwierige Phase, konnte mich selbst nicht so richtig verstehen, hatte ganz merkwürdige, divergente, fluide Gefühle, die ich nicht benennen konnte. Und das hat sich so stark ausgeweitet, dass quasi mein ganzes Privatleben darunter gelitten hat. Und in der Phase fiel es mir unfassbar schwer, den Grund dafür mir bewusst zu machen oder überhaupt das Gefühl auseinanderzuknoten, weil das so ein Knäuel war, der für mich unentwindbar zu sein schien. Und da habe ich richtig dran gelitten, dass ich das nicht hervorholen konnte und mir bewusst machen konnte. Das ist dann erst passiert, nachdem starke Änderungen in meiner Lebensumwelt, also quasi indem mein Lebensumfeld mir aufgezeigt hat, dass in der Phase, in der ich mich befinde, meine Verhaltensweisen untragbar sind für eine vernünftig funktionierende menschliche Beziehung. Hm. Und das wurde mir dann gespiegelt und daraufhin diese Notwendigkeit, jetzt steht meine Lebenswirklichkeit so ein bisschen an einem Kipppunkt und ich könnte jetzt eine radikale Veränderung dieser erfahren, wurde dann dieser Initialzündung dann erst gelegt, das so ein bisschen zu entwirren und für mich dann bewusst zu machen. Aber ich habe furchtbar gelitten daran, dass ich mich selbst nicht erklären konnte, dass ich das halt nicht von unten quasi herauf befördern konnte. Hm. Aber ich denke, es gibt auch genauso gut Fälle, in denen man sich, wie du auch gerade schon angedeutet hast, einfach sowas von repetitiv immer in dasselbe Muster hereinbringt und auch daran leidet, dass man sich etwas ständig bewusst macht und es halt nicht irgendwie in einen Verarbeitungsprozess überläuft. Und dieses Gegensätzliche finde ich total interessant. Das ist mir gerade irgendwie so reingeschossen. Deshalb wollte ich das einmal hier aufführen, dass es in meiner Lebenswirklichkeit schon beide Momente gegeben hat. Wenn ich beispielsweise mir zu sehr meiner eigenen Sterblichkeit bewusst mache, ist es für mich irgendwann ein Punkt, der kaum noch aushaltbar ist, weil ich quasi, habe ich auch schon öfter gesagt, habe, versuche wahrscheinlich den grundsätzlichen Widerspruch, den man sich vorstellen kann, seine eigene Nicht-Existenz im Bewusstsein, dass man existiert. Also man versucht sich etwas vorzustellen, was man sich nicht vorstellen kann. Und ich versuche mir dann den Tod bewusst zu machen, beziehungsweise die Nicht-Existenz. Jetzt nicht in einem paradiesischen, jenseitigen Sinne, dass da ein Weiterleben ist, sondern dass wirklich meine Existenz aufhört und ich nicht mehr bin. Und daran kranke ich dann beispielsweise, wenn ich mir das zu sehr bewusst mache. Dass ich benutze es so ein bisschen mental-spirituelles Muskeltraining, da immer wieder hineinzufühlen und Akzeptanz dafür immer mehr zu gewinnen. Aber wenn ich das übertreibe, dann schädigt mir das Bewusstsein auch. Mhm. Diese beiden Formen, das ist in beiden Formen für mich psychologisch sehr niederschmetternd sein kann, etwas nicht bewusst machen zu können, beziehungsweise etwas nicht mehr aus dem Bewusstsein rauszubekommen, ist auch ein sehr ambivalentes und höchst spannendes Feld,
finde ich. Absolut, absolut. Die Frage ist ja, aus welcher inneren Instanz heraus du dir die Frage der Endlichkeit stellst und dich da so hinein begibst und aus welcher inneren Instanz heraus du dann leidest. Ich meine, wir sagen immer recht schnell ich, ja, ich tue, ich mache, ich bin und so weiter. Wie ich vorhin sagte, ist das ja nur ein kleiner Ausschnitt. Und da ist ja wirklich auch die berechtigte Frage, ist nur dieses innere, ist nur dieser innere, ich nenne es mal Akteur, das, was wirklich existiert und am Leben ist und dann erlischt? Oder ist das sozusagen das, was sich vor unsere Linse schiebt und stellt und uns auch die ganze Zeit bedrängt und Leiden macht und so weiter, wenn es realisiert, dass es endlich ist? Verstehst du? Da ist eine Identifikation mit etwas in uns, das endlich ist. Und du kannst aber nicht sagen, dass alles an und in dir endlich ist, in letzter Instanz. Und dass alles in und an dir nur am Gehirn gekoppelt ist, was denkt und fühlt. Auch das ist ja schon wissenschaftlich gründlich neu bewertet worden. Wenn man also so Phänomene hat wie außerkörperliche Erfahrungen während Operationen, wo der Körper in einen Komazustand versetzt wird und Hirn und Herz nicht mehr aktiv sind. Also das kann man messen und die Leute trotzdem eine bewusste Erfahrung machen in der Zeit und am Ende die Kleidung des Operateurs, der Chirurgin, wie auch immer, beschreiben können, die Gespräche wiedergeben können. Das heißt, es gibt offenbar auch eine ungekoppelte, bewusste Zone in uns oder Seele, wollte ich erst sagen. Also irgendwas, das also unabhängig davon ist. Also das ist ein uraltes Ding. Ich habe ja dieses Buch damals auch mal angesprochen, das persönliche Überleben des Todes, ja, von dem Matthiessen. Also wo ganz stark wissenschaftlich aufgearbeitet wurde, wenn man es wissenschaftlich nennen möchte, also parawissenschaftlich, dass es Phänomene gibt, ja, dass Menschen medial mit Verstorbenen sprechen können oder sich an alte Existenzen erinnern können und so, die einfach wissenschaftlich noch nicht gut erklärbar sind, die aber eben andeuten, dass es da mehr gibt als dieses endliche Ich. Ich sag mal einfach die Person Marco, ja, die wahrscheinlich durchaus endlich ist, die Person Melvin natürlich auch, wobei das würde ich auch nochmal hinterfragen. zumindest tue ich mal so, als wäre ich endlich, wa? Nee, das ist ja auch so eine sehr interessante Auseinandersetzung, ein interessantes Spiel mit sich selber. Und das kannst du zum Beispiel über Meditationen, aber auch mit Psychoaktiva und so weiter in die Weite ziehen und nochmal ausweiten, ausbauen. Ja, was gibt's denn da noch außerhalb dessen, was sich an das Hiesige, an diesen fleischlichen Körper klammert und natürlich auch die schwersten Ängste aussteht, wenn es die eigene Vergänglichkeit begreift.
Ja, ich hab letztens ein Video gesehen, inwiefern das jetzt, also die beschreibenden Grundbedingungen stimmen, mag ich natürlich nicht beurteilen, aber das Setting war wohl so, da war eine Katze, und die lebte in einem Haushalt mit einem Hund zusammen und der Hund ist wenige Stunden nach der Aufnahme gestorben. Mhm. Und die Katze saß da, also auf den Hinterpfoten, so aufrecht, wie Katzen halt manchmal sitzen, und hat ganz behutsam in die Luft getastet. Und irgendwie scheinbar etwas hat die Aufmerksamkeit der Katze auf sich gezogen. Und was man nicht auf dem Video sehen konnte. Und die Katze tastete so ganz, wirklich ganz behutsam in der Luft nach etwas, miaute dann und hat, als wenn sie wirklich irgendeine Entität des Hundes gesehen hätte, wie der Hund dann sich verabschiedet, entweicht, entfleucht. Und es war irgendwie sehr bewegend, wenn dieses Setting wirklich stimmt. Für mich war es, ich habe es jetzt einfach mal so angenommen, fand ich es sehr bewegend. Und das sind halt sind halt so Momente, wo wirklich so die Hintertür wieder aufgemacht wird, die halt irgendwann mal mit der Aufklärung und den aufkommenden Naturwissenschaften irgendwie recht deutlich zugemacht wurde und wahrscheinlich auch jetzt von Perspektive der Naturwissenschaften nicht aufgemacht wird. Aber da gibt's auch ganz, ganz viele verschiedene Interpretation, die auch irgendwie, wie du sagst, parawissenschaftlich schon auch irgendwo sich der wissenschaftlichen Methode bedienend. Und habe ich auch schon tausendmal gesagt, wir sind ja immer aus einer sehr erhöhten Position heraus, betrachten unsere Umwelt, die Vergangenheit und wähnen uns immer am Ende einer Entwicklungskette und meinen, dass unser Wissensstand, unsere Moral jetzt quasi auf dem Höhepunkt ist. Aber wir müssen auch da deutlich machen, dass die Wissenschaft natürlich immer noch Entwicklung in sich birgt. Und ne, die Biologie, unbedingt. Darwin wurde auch mal als unwissenschaftlich angesehen, und weil sie halt keine Prognosen in die Zukunft setzen kann, wurde es halt aus der Physik gesagt, das ist keine Wissenschaft. Heute würde niemand mehr bezweifeln, dass Darwins Evolutionstheorie keine Wissenschaft ist und dass Biologie an sich, Entwicklungsbiologie, keine Wissenschaft ist.
Kannst ja mal bei YouTube Catoli eingeben, irgendwann. Vielleicht kennst du das auch. Also ich meine, gut, ich aus der wissenschaftlichen Szene wahrscheinlich nicht, aber es gibt ja genügend Kreationisten auf diesem Planeten, die den Darwinismus abstreiten. Ja, das ist so.
Warum sollte nicht sein, dass sowas irgendwann auch Teil der Wissenschaft ist? Also man belächelt das natürlich ganz schnell, und es ist auch ganz schnell, wird es in eine Ecke gerückt, wo es wirklich absolut komödiantisch wird. Also wenn dann Menschen irgendwie auf Geisterjagd gehen, in irgendwelchen verlassenen Häuser, sind da so ein
Ghostbusters.
So ein Radio anmachen, habe ich tatsächlich schon gesehen, der jegliche Frequenzen durchgeht und dann, also immer so ganz kurz, so tsk, 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 Und irgendwann fängt, fängt das irgendeine Frequenz ein, wo was gesendet wird. Und da ist dann so ein Bruchstück von einem Wort. Dann heißt es direkt, boah, Geister wollen sich mitteilen. So, das wird natürlich ganz schnell in so eine Richtung gedrückt, wo, wo dann das ganze Feld halt lächerlich gemacht wird. Aber worauf ich hinaus wollte, ich habe schon mal ein Buch gelesen und ich kriege es jetzt nicht komplett zusammen, weil es schon ein bisschen was zurückliegt. Aber darin wird auch quasi eine These aufgestellt, die auch so ein bisschen sich an die Kosmologie orientiert und die quasi sagt, dass der Mensch mit dem Tod quasi ins Licht übergeht, dass er quasi Licht, so etwas wie Licht wird und aus der Perspektive des, des Lichtes heraus, das hat er dann physikalisch begründet, gibt es in dem Sinne keine Zeit. So, ich müsste das nochmal lesen, um es jetzt richtig vernünftig zu rekapitulieren. Kann ich gerne für nächste Mal vorbereiten und dann quasi vielleicht vor dem Intro das nochmal kurz ganz genau richtig stellen oder in die Shownotes
gerne
reinpacken. Das fand ich auch höchst interessant, dass das sehr viel mit Licht gearbeitet wird, dass der, der Mensch dann quasi zu Licht wird. Und ja, das war so ein Buch, was ich auch sehr sehr erheiternd fand, weil es so eine Leichtigkeit wieder quasi ins Sein zurückbringt, die ich manchmal wirklich aus den Augen verliere. Und ja, ich daran dann manchmal schon leide. Sind wir ein bisschen weg vom Bewusstsein. Was ich gerne noch fragen würde oder mit dir erörtern würde, was ich auch sehr ambivalent immer erfahre oder manchmal erfahre, würdest du sagen, dass Bewusstsein etwas Verbindendes ist oder eher etwas Trennendes? Weil wir könnten natürlich sagen, mir wird beispielsweise ein Baum, den ich gerade eingepflanzt habe oder den ich im Wald sehe oder den ich auf einer Weide sehe, wo auch immer, wird mir ja dann bewusst durch die Sinneseindrücke und ich habe ein bestimmtes Bild, wird in mein Bewusstsein projiziert von diesem Baum. Ne? Da kommen dann auch die anderen Sinne hinzu, sodass ich irgendwo diesen Baum innerlich quasi plastisch sehe. Also das ist ja, diese Außeneindrücke kommen ja auf mich hinzu und ich bekomme das Bewusstsein dafür. Ist das eher ein verbindendes Element? Quasi können wir sagen, das ist quasi unsere einzige Brücke zur Außenwelt oder ist es eher etwas, was uns trennt? Weil da wären wir natürlich, da wären wir wieder bei Kant beispielsweise, der sagt, dass wir das Dinge an sich nennt er es, also quasi was hinter den Erfahrungseindrücken, die uns von einem Objekt gegeben werden, gar nicht sehen können, was es eigentlich ist.
Weil mega spannend.
Durch unsere Sinne wird quasi die Realität wird uns auf eine gewisse Art und Weise präsentiert und wir können natürlich nicht darüber hinaus sagen, ob dieses Objekt unabhängig von uns genauso ist. Vögel beispielsweise oder andere Tiere nehmen vielleicht anders frequentiertes Licht wahr und sehen die Dinge auf eine andere Art und Weise. So, und da frage ich mich, ist das Bewusstsein was Verbindendes oder was Trennendes?
Also super spannende Frage. Schade, dass du Kant jetzt schon vorweggegriffen hast. Ich wusste nicht, dass Kant das so sagt, aber da hätte ich auch in die Richtung jetzt geantwortet. Möchte ich auch. Ich möchte radikal antworten. Wir wären sicherlich her im eigenen Haus, wenn das was Verbindendes wäre. Ja, dann könnten wir uns nämlich mit der Welt verbinden und das eben aktiv auch. Tatsächlich ist meine Erfahrung, und das ist die Erfahrung, die auf der Erfahrung des Tathagata, also auf der Erfahrung des historischen Buddhas auch beruht, eine jene, die mich ganz klar getrennt hat aussehen lassen, wenn ich denn über meine Sinneseindrücke versuche, bewusst die Welt abzutasten. Weil wir alle neigen dazu, das ist der Bereich des Mayas, also der Illusion, dass wenn wir sinnlich etwas erleben, sofort in uns auch ein Bild der Sache, des Dings erschaffen. Da musst du mich aber dann nochmal korrigieren, David Hume hat es auch verarbeitet, mit Image hat er das, glaube ich, genannt. Also Perceptions und Image. Merke ich gerade, bin ich nicht ganz sicher. Deswegen können wir das auch wieder streichen. Aber sehe ich einen Baum, dann erschaffe ich in mir das Bild des Baumes ebenso. Und das verzerrt den eigentlichen Baum. Ich bin nicht mehr das Kind, das diesen Baum vielleicht erstmalig sieht oder noch nicht so häufig Bäume gesehen hat, das also auch noch Interesse hat, den Baum in seinen Details achtsam zu beobachten, seiner Textur, seinen Farben, seinen Dimensionen, sondern ziemlich schnell habe ich ihn rubriziert als Baum und in mir als Bild abgelegt. Das Gleiche gilt für alles andere auch, für meinen Körper. Wenn ich an meinen rechten Fuß denke, habe ich ein Bild von meinem rechten Fuß im Kopf. Es ist aber ein verzerrendes Bild, weil dieses Bild stellt nicht, und zwar gar nicht, die Realität dar. Der Weg zur bewussten Erfahrung meines rechten Fußes oder zur bewussten Erfahrung des Baumes ist ein weiter, gar unmöglicher, weil die sogenannten Sinnesobjekte absolut komplex sind und sehr vielseitig in ihren Myriaden von Details. Mein rechter Fuß besteht aus aber Millionen von Einzelempfindungen. Ein Schmerz, selbst ein Schmerz in meinem Körper ist nicht einfach nur das Pochen, das Brennen, ja, das Drücken, wie auch immer, sondern der besteht auch aus ganz, ganz vielen kleinen individuellen Bewegungen. Ich kann ja nicht sagen, das ist jetzt so mein Schmerz, den erlebe ich jetzt und jetzt habe ich den Schmerz bewusst erfahren, sondern ich müsste ihn erstmal ergründen. Ja, und diese Ergründungsprozesse, die sind uns in der Regel zu mühsam, dafür haben wir auch nicht die sogenannte Zeit und so. Also wir leben ja ständig in so einer Bubble und das trennt uns natürlich vom Eigentlichen ab und zwar massiv. Wenn wir als Menschheit über das Bewusstsein verbindend mit der Welt interagierten, dann würde es uns nicht so gehen, wie es uns heute geht. Ja, dann hätten wir einen ganz anderen Bezug zu uns und zum Leben und so weiter. Das Problem ist, dass wir immer unbewusster werden und dass uns diese ganzen Stimulationsangebote, die Konsumangebote noch unbewusster werden lassen für das Eigentliche und für uns. Das zieht uns immer wieder aufs Neue raus und wir werden immer weniger auf die Streifzüge der realen Beobachtung gehen, ja, weil wir einfach relativ schnell etwas dazwischen schieben können, das sich befriedigender anfühlt. Von daher definitiv ist meine Antwort, meine bescheidene Meinung, dass uns das trennt.
Ja, ich würde darin auch tendieren, um das vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher zu machen. Wir sind ja nicht nur dadurch quasi, wir verändern ja nicht nur die Erscheinung durch unseren Sinnesapparat und den Verarbeitungsprozess im Gehirn, der ja auf die bestimmte Art und Weise läuft, der irgendwie bedingt ist, evolutionär, erfolgreich, wir können, ne, aufrechter Gang, da haben wir eine andere Perspektive als andere Lebewesen und so weiter und so fort. Dazu kommt natürlich noch, dass wir aus einer gewissen Lebenshaltung heraus Dinge interpretieren. Mhm. Also wir sehen ja nicht nur, wir interpretieren ja im selben Moment. Mhm. Das nennt man halt dann Framing in der Psychologie, dass wir beispielsweise weiß ich nicht, ganz, ganz dringend wird das Framing bei kriegerischen Auseinandersetzungen beispielsweise. Mhm. Da wird dann eine Geschichte erzählt, die dann halt meist recht einfach kategorisiert in die Guten, die Bösen, die kämpfen für, imperialistische, egoistische, rassistische Motive. Oder aus diesen Motiven heraus und die anderen kämpfen für die Freiheit, für die Demokratie und so weiter. Dann wird natürlich ein ausgebrannter Panzer hat für die beiden Frames, die wir hier setzen, ganz andere Bedeutung. Ne? Und das in diesem Radikalfall geschieht uns tagtäglich. Also vielleicht sieht ein Zimmermann einen Baum, sieht er bestimmt anders als ich, weil er da vielleicht auch Arbeit drin sieht und was könnte man aus diesem Baum produzieren. Ein Biologe sieht einen Baum auch ganz anders als ich. Mhm. Und das kommt noch hinzu, dass unsere Lebenswelt, dass unsere Erfahrungswelt da ganz massiven Einfluss
hat. Ganz genau.
Mhm. Und da muss man halt auch nochmal immer wieder das wirklich großartige Buch von Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken anführen. Das hast du ja auch gerade schon stark durchblicken lassen, dass wir in diesen Momenten das schnelle Denken halt quasi oder uns des schnellen Denkens bedienen, weil es halt einfach ist, weil es keine Ressourcen im Sinne von Energie verbraucht und wir halt die Eindrücke verarbeiten anhand unseres Erfahrungsraums, anhand unseres Handlungsspektrums, was wir uns anerlernt haben. Mhm. Und dass das langsame Denken, das Reflektieren, das sich gewahr werden, das vielleicht auch in kritische Distanz zu sich selbst treten, zu seiner eigenen Wahrnehmung, habe ich das denn jetzt wahrgenommen, wie es vielleicht aus der und der Perspektive sein könnte. Ne? Ich gehe vielleicht um den Baum herum, gucke von der anderen Seite. Der Baum sieht vielleicht von meiner Perspektive super schön und gesund aus. Von deiner Perspektive, weiß ich nicht, siehst du riesige Furchen oder Borkenkäfer oder sonst was? Das ist ja, das gehört ja alles zum Baum dazu. Wie du schon sagst, der Baum ist nicht nur die eine Perspektive, nicht nur dieses Bildliche, was quasi uns auf die Netzhaut geworfen wird.
Ja.
Sondern so viel mehr, was wir nicht sehen. Ne, auch da ist eigentlich ein perfektes Bild. Wir sehen die Wurzeln nicht. So, das sind halt alles so Dinge, die uns natürlich ein recht einfaches, konsistentes Bild von unserer Umwelt geben, weil wir anders nicht überlebensfähig wären. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Wir können nicht jede Handlung, jede Entscheidung in einem langsamen Denken, laut Kahnemann, vollziehen, weil das erstens das Gehirn für seine Größe einen unfassbar hohen Energieverbrauch hat, verbraucht ja ungefähr 20% oder 25% der Energie, die wir tagtäglich gebrauchen, verbraucht das Gehirn. Und das ist mit seinen, weiß ich nicht, 1,2 Kilo oder was, im Gegensatz zum Körper natürlich verschwindend gering.
Ja.
Mhm. Und wir wären nicht lebensfähig. Nichtsdestotrotz ist es halt auch wichtig, sich dem bewusst zu werden, dass wir diese Welt auf eine recht einfache, bestimmte Art und Weise sehen, die so viel von der Realität, von dem da draußen, dem kantischen Ding an sich, halt abstrahiert. Wir schneiden halt uns die Welt zurecht, bis sie in unsere Schablonen passt, die wir verstehen. Mhm. Und das trennt Richtig. Uns natürlich in gewisser Weise von einem ganz großen Spektrum der Erfahrungswelt, die dort draußen noch schlummert. Und in dem Sinne gehe ich komplett d'accord mit dir. Es trennt uns von ganz vielen ab und verbindet uns nur mit dem Rest, was uns präsentiert wird und was in unser Weltbild reinpasst. Das ist halt der Confirmation Bias. Also quasi, ich sehe nur die Dinge, die in mein Weltbild hineinpassen und das verbindet mich damit und stärkt natürlich wieder dieses Weltbild.
Ja.
Und das kann höchst problematisch werden.
Ja, absolut. Ich meine, es ist ja auch sinnvoll, weil wir so besser durch die Welt navigieren können und uns besser orientieren können. In der Psychologie nennt man das Gesetz der guten Gestalt. Das heißt, wir brechen letztlich komplexe Sinneseindrücke auf sehr einfache Sinneseindrücke runter. Also wenn wir zum Beispiel jetzt ein abstraktes Polygon sehen würden, dann sehen wir da aber tatsächlich erstmal nur ein überlappendes Dreieck und Rechteck. Also wir versuchen uns daran zu orientieren, was in uns quasi als Muster, als Form abgelegt ist, dass wir gut bewerten und sofort einordnen können, um die Übersicht zu behalten. Das verstehe ich auch. Aber es ist trotzdem entsprechend spannend, vielleicht sogar auch wichtig für uns als Spezies, über diesen Schatten zu gehen, genauer hinzuschauen und uns auf weitere Facetten einzulassen. Ja, man muss jetzt nicht unbedingt Biologie studieren oder Botanik studieren, um einen Baum dann ganz und gar erfassen zu können. Darum geht es nicht. Es geht einfach auch um die Offenheit für Formen und Farben und Texturen und Eindrücke. Und dann können wir, glaube ich, auch den Dingen näher rücken und uns wieder mehr auch verbinden.
Ich finde immer daran recht spannend, ich verzahne gerne oder würde gerne immer Analyse mit betrachtender ganzheitlicher Demut verbinden, weil wir einerseits in der Analyse die Einzelfänomene beispielsweise eines Baums verstehen, wenn wir Osmose besser verstehen, wenn wir
Synthese.
Photosynthese.
Nein, das ist sympathisch.
Ja, wir lassen es drin. Also wenn wir die Prozesse verstehen, dann hilft uns das, den Baum mit mehr Bewunderung in seiner Ganzheit zu betrachten.
Ja.
Also ich finde immer, Analyse kann ein Phänomen, wenn wir nur bei der Analyse bleiben, total zerlegen.
Mhm.
Und es setzt sich nicht mehr in die Gesamtheit zusammen und man verliert die Ehrfurcht vor etwas. Das ist ja dieser da habe ich immer dieses mechanische Bild im Kopf, wir nehmen einen Baum und zerhacken ihn und nutzen ihn für unsere eigenen Bedürfnisse. Er wird quasi zweckdienlich verwendet und nicht als Selbstzweck betrachtet.
Mhm.
Wenn wir quasi uns selbst quasi analysieren und in die Einzelteile zerlegen, dann sind wir auch nur noch Chemie und Zellen. Und da geht halt die Ehrfurcht vor dem Leben als Ganzheit, weil wir sind halt nun mal nicht Zelle A, B, C, D und so weiter,
genau.
Sondern wir können das machen, um die Prozesse in uns zu verstehen. Und ich finde, das kann entweder dazu führen, dass wir die Demut verlieren, weil wir entzaubern das Ganze. Aber ich persönlich für mich analysiere und gehe dann zurück aufs Ganze, weil ich das Ganze besser verstehe und dann noch mehr Ehrfurcht davor empfinden kann. Ich habe gestern irgendwie so eine Fotokollage gesehen, in dem, ich glaube, es war das Geo-Magazin, war's. Die haben, ich glaube, 12 außergewöhnliche Bäume präsentiert, von beispielsweise eine chinesische Wisteria, also so ein Blauregen, der eigentlich eine Kletterpflanze ist, mit der Zeit
verknöchert
und ein riesen, also mit so einem Gitter quasi, so ein riesiges Dach an Blauregen beispielsweise
wunderschön.
Dargestellt hat. In Schweden gibt es einen Baum, der laut Radiokarbon-Methode 9.500 Jahre ungefähr alt sein soll. der über der Erde total unspektakulär ist, aber das Wurzelwerk total spannend ist. Da kann man auch nur geführt hin, weil der sehr stark bewacht wird. Das ist so ein Fall, wo die Analyse, die Radiokarbon-Methode, den Baum auf 9.500 Jahre datiert, die mir noch mehr Ehrfurcht vor dem Phänomen Baum an sich, der da steht, einflößt. Und ich finde, wenn wir das verbinden können, dass wir analysieren, um Prozesse zu verstehen und daraus ableiten, wie unfassbar wundervoll das doch sein kann. Auch wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die Anfangsbedingungen zum Zeitpunkt der Entstehung des Universums kein Mühe quasi in die eine oder andere Richtung abweichen durften, weil sonst wäre alles am Anfang der Existenz wieder ineinander zusammengefallen, ist auch für mich ein so mindblowing Moment, dass ich halt einfach dadurch Ehrfurcht empfinde. Es ist so viele Prozesse scheinen so zufällig in ihrer Einzelbetrachtung zu sein, ergeben aber im gemeinschaftlichen Zusammenwirken etwas so Wunderbares, dass mir dann bewusst wird, wie toll doch diese Erscheinungen dort draußen sind, auch wenn ich sie natürlich nur auf die Art und Weise wahrnehme, wie ich sie wahrnehme. Weil wir können nicht aus unserem Erkenntnisapparat heraus. Wir können jetzt nicht sagen, okay, Hirn funktioniert anders und präsentiere mir diesen Baum bitte auf eine andere Art und Weise.
Ja, spannenderweise ist Blauregen ja auch hochgiftig, ne?
Ja.
Also wunderschön, aber auch das ist ja noch so ein Bereich, den man natürlich jetzt nicht visuell erfassen könnte. Auch das gehört ja irgendwie so in die Bewusstmachung einer solchen Pflanze oder eines solchen Baumes, dass der ja schon, also ich glaube, die Rinde ist bei Berührung sogar schon toxisch. Aber ja, schön gesprochen und auch nochmal wunderschönes Beispiel auch für das ganze Thema. Wir haben jetzt eine knappe Stunde gesprochen, uns ausgetauscht. Bei mir drückt die sogenannte Blase. Und wenn du magst, dann quäle ich mich. Wir können aber auch einen Punkt machen.
Nee, ich glaube, wir sollten jetzt auch einen Punkt machen, weil das Thema ist, glaube ich, wirklich komplex und mit Sicherheit auch nicht zu Ende durchgesprochen, wie auch letzte Folge schon. Und lass es gerne sacken. Und schaut euch dann mal um und beobachtet euch selbst beim Bewusstwerden. Das fände ich ganz spannend, dass wir auch das mal machen. Das ist ja die Achtsamkeit. Und man kann sehr viel anderes noch wahrnehmen. Ein ganz kurzes Beispiel noch. Achtet mal beim Gehen, wenn ihr verschiedene Untergründe spürt, spürt mal in eure Füße hinein. Auch das ist so, das merken wir ja. Im Normalfall treten wir jetzt nicht auf Steine mit einer dünnen Sohle, merken wir den Boden nicht wirklich. Aber da gibt es himmelweite Unterschiede, ob ich auf einem weichen Waldboden oder auf einer asphaltierten Straße laufe. Mhm. Und das sind so die kleinen Momente, die uns dann sensibel machen können für die anderen. Und wenn wir diese Sensibilität kultivieren, dann rückt man auch wieder näher zusammen, denke ich.
Absolut. Schön gesprochen, Marco.
Ja, Melvin, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Seid natürlich wie immer herzlich eingeladen zu kommentieren, sollte das ein Bedürfnis sein. Und Melvin, ich wünsche dir noch einen schönen sonnigen Freitag. Und euch da draußen wünschen wir natürlich wie immer
Liebe und Vertrauen.
Wunderbar. Ja, war doch eine schöne Aufnahme.
Jo, das war's mal wieder von uns. Wir freuen uns über Kommentare auf unserer Seite www.logos-podcast.de. Dort findet ihr also alle Folgen unter der Rubrik Podcast und könnt auch Kommentare einfügen. Bis bald.